Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und heute bin ich wieder nicht allein. Ich habe eine ETF-Fahrplankundin heute mit zu Gast im Podcast, wo ich mich sehr darüber freue. Und zwar habe ich einmal die Julia mit dabei. Julia ist 33 und kommt aus dem Großraum Düsseldorf, ist geschieden und hat keine Kinder und wird heute euch erzählen, ja, wie sie an die ganzen finanziellen Themen rangegangen ist, was bei ihr im Leben so stattgefunden hat, dass sie sich quasi damit jetzt doch auseinandergesetzt hat und wie sie dann letztendlich ihre Finanzen auch mit Hilfe des ETF-Fahrplans einmal komplett aufgeräumt hat. Ich freue mich sehr auf diese Folge und würde sagen, herzlich willkommen, Julia.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Ich freue mich immer so, wenn ihr teilnehmt, weil für mich ist es immer so eine Überwindung, meine Kundinnen zu fragen, ob ihr in den Podcast kommen wollt. Aber dann freue ich mich immer, wenn so große Resonanz ist und ihr euch meldet. Mega schön. Magst du einfach direkt mal loslegen? Was machst du so in deinem Alltag?
Ja, ich bin, also beruflich bin ich Assistenz der Geschäftsführung für einen Düsseldorfer Unternehmer und ja, in meiner Freizeit habe ich auch viel mit Literatur zu tun. Also tatsächlich bin ich auch nicht die klassische Assistenz, sondern ich habe für ihn auch einen Roman lektoriert, weil ich komme auch ursprünglich aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich. Genau, ja. Und wie gesagt, privat schreibe und lese ich selber auch. Eins meiner Hobbys ist Pole Dance noch. Ja, und
Oh, cool.
klassische Sachen, Freunde treffen, Konzerte, Musik, Kino und sowas alles, genau. Und ja, dann bin ich letztes Jahr auf den Finanzen mit Franzi der Fahrplan gestoßen und habe mich da dieses Jahr dann auch in meiner Freizeit mit auseinandergesetzt.
Hat's denn auch wenigstens Spaß gemacht?
Ja, sehr.
Sehr gut. Ja, Finanz ist ja doch eher so ein bisschen, ich sag mal, negativ behaftet, ne? Nicht jeder hat so viel Lust wie ich auf Finanzen, ne? Deswegen ist immer so ein
Ja,
bisschen so.
das kriegt man aber auch so ein bisschen, na, was heißt vermittelt? So will ich das jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber es ist halt schon so, oh, der große, böse, graue Wolf, so. Und wenn man sich da aber
Ja.
erstmal anfängt mit zu beschäftigen, dann stellt man fest, nee, eigentlich ist das ja gar nicht so.
Das klingt doch schon mal auf jeden Fall gut, dass du das mittlerweile so siehst, aber das sah ja nicht immer so aus bei dir, ne? Magst du einmal ganz vorne anfangen? Du hattest mir schon vorab per E-Mail geschrieben oder geschickt, dass du im April 21 eine Schenkung von deinem Vater erhalten hast und ich denke mal, dass diese Schenkung das so ein bisschen angestoßen hat, oder? Dass du dich dann mit deinen Finanzen auseinandergesetzt hast. Magst du einfach mal erzählen, wo du davor standest, also vor der Schenkung, und was dann die Schenkung mit dir gemacht hat?
Also so richtig, muss ich gestehen, habe ich mich nicht direkt angefangen damit zu beschäftigen, sozusagen. Also ich habe halt eine größere Summe von meinem Vater bekommen, weil er das Haus veräußert hat, wo wir früher drin gelebt haben. Und für mich war in dem Moment schon klar, okay, gut, es bringt ja nichts, wenn es einfach nur auf dem Tagesgeldkonto rumliegt. Weil auch da gerade, ich meine, so oder so ist das weniger sinnig, es sei denn, man hat jetzt eine sehr risikoaverse Anlagestrategie, okay. Aber da war ja auch noch so die High Time von der Corona-Zeit. Das heißt, Zinsen und so, ja, haben einem ja auch nicht so wirklich was gebracht. Und meine Ex-Schwiegermama hat bei oder arbeitet immer noch bei MLP und sie hat selber auch dort halt oder die Familie hatte dort halt auch Geld angelegt in ETFs unter anderem und dann hat sie mir einen Termin vermittelt mit einem ihrer Vorgesetzten und weil ich halt auch dachte, ja gut, ich will mit dem Geld was machen, ich möchte nicht, dass das nur rumliegt und habe dann halt einen Teil von der Summe in einem Depot bei MLP angelegt nach einem Beratungsgespräch mit dem dortigen Berater. Und zusätzlich dazu, weil mein Ex-Mann und ich hatten ein gemeinsames Konto bei der ING DiBa damals gehabt und da gab es eine Aktion mit Scalable Capital, dass man, ich weiß nicht, ich glaube die Eröffnungsgebühr oder irgendwas hat man jedenfalls dann sozusagen geschenkt bekommen bei der Eröffnung und dann habe ich noch eine kleinere Summe selber sozusagen in diesem Scalable Depot angelegt. Aber da war das auch so, dass nicht ich irgendwie bewusst mich damit auseinandergesetzt habe, was bedeutet das eigentlich, was sind ETFs? Worin möchte ich mein Geld überhaupt so in dem Sinne anlegen? Da gab es aber bei diesem oder in diesem Depot-Eröffnungsprozess sozusagen einen Fragebogen und den habe ich dann halt ausgefüllt und anhand dessen wurde das so gemischt, könnte man sagen.
Ah, okay.
Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch einen Begriff dafür, aber das wurde sozusagen von Scalable dann entschieden anhand der Antworten, die ich sozusagen gegeben habe. Aber was das jetzt genau war, das hat mir alles überhaupt nichts gesagt. Also das heißt, ich hatte dann
Okay.
so Frühjahr, Sommer 2021 hatte ich dann zwei Depots, ein größeres, ein kleineres, und ich hatte noch einen guten Teil trotzdem auf dem Tagesgeldkonto liegen gelassen, weil ich erstmal gucken wollte, wie läuft das überhaupt. Aber was da eigentlich im Hintergrund passiert, wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht.
Wie hast du dich damit gefühlt? Also wenn du sagst vor allem, dass du auch bei MLP eine etwas größere Summe hattest und dann bei Scalable eine kleinere, aber wie war das für dich, so dein Geld aus der Hand rauszugeben? Also hast du dich damit wohlgefühlt zu dem Zeitpunkt?
Ja, es war so gemischt, würde ich sagen. Also auf der einen Seite war das so ein gutes Gefühl, weil ich ja
Ja.
wusste, es bringt nichts oder es ist nicht so sinnvoll, das einfach liegen zu lassen. Das heißt, dass ich was getan habe, dass ich dieses
Ja.
Beratungsgespräch hatte und dass ich dann diesen Fragebogen und so ausgefüllt habe, da hatte ich schon das Gefühl, okay, ich mache hier gerade was Gutes für mich. Es ist das Richtige, dass ich mit dem Geld quasi was mache. Aber ich hatte trotzdem auch so unterschwellig dieses, ja gut, ich ja, vertraue jetzt eigentlich anderen Leuten oder halt Firmen dahinter, wo ich überhaupt nicht weiß, haben die überhaupt meine besten Interessen sozusagen im Kopf, ne? Weil mir ist
Ja.
natürlich klar, die verdienen ja auch was daran sicher. Und ich selber war da noch gar nicht an dem Punkt, dass ich das in irgendeiner Weise beurteilen könnte.
Ja. Hattest du dich denn schon mit dem Thema ETFs irgendwie auch nur ansatzweise ausgesetzt oder wusstest du einfach nur, okay, das gibt es einfach?
Ja, genau, zweiteres. Also ich wusste, das gibt es. Ich habe das halt von meinen Schwiegereltern gehört und dachte, oh ja gut, wenn die das machen, die werden schon wissen, was sie tun. So ein bisschen.
Also so ein bisschen die Verantwortung quasi erstmal abgegeben, aber Hauptsache schon mal was machen dann
Genau,
quasi.
ja.
Okay. Und wie sah es zu der Zeit generell mit deinen Finanzen aus? Also jetzt so budgetmäßig, kontenmodellmäßig. Wie hast du oder wie habt damals warst du noch verheiratet mit deinem
Genau.
Ex-Mann? Okay. Wie hattet ihr damals eure Finanzen organisiert zu dem
Also
Zeitpunkt?
wir hatten beide unser eigenes Konto und dann auch ein gemeinsames Konto dann, wie gesagt, bei der DiBa, wo dann halt so Sachen ja wie Miete und so halt abging oder wo wir halt auch drauf gespart haben und so. Wobei wir das eigentlich so geregelt hatten, dass ich eher die größere Summe spare und er halt im Alltag so die größere Summe quasi für unsere gemeinsamen Ausgaben halt ausgibt, genau. Und ich für mich, also er hatte das nicht sozusagen. Er war auch immer so, boah, ach, jetzt nicht so, dass er überhaupt nicht an Geld gedacht hätte oder keinen, also nicht wusste, was bei ihm aufs Konto kommt und abgeht und so, das auch gar nicht, aber nicht so strukturiert wie ich. Also ich hatte mir schon noch zu Studi-Zeiten mit BAföG und so, wo man ja wirklich ein begrenztes Budget hat, hatte ich halt auch immer nicht so schön mit Excel-Tabelle und sowas, wie du uns das in dem ETF-Fahrplan zeigst, aber ich hatte für mich das halt immer so schriftlich jeden Monat halt, okay, was geht bei mir ab, wie viel habe ich dann übrig, was kann ich mit dem Geld machen, und ich habe schon zu Studienzeiten auch versucht zu sparen, so gut es halt ging, dann auch mit Nebenjobs und sowas, und das habe ich eigentlich weitergeführt und habe das bis heute, also habe das natürlich in dem, durch den ETF-Fahrplan noch mal ein bisschen anders strukturiert, noch mal mehr durchdacht, aber so an sich habe ich das eigentlich seit, ja, ich würde sagen, so seit ich 19, 20 bin,
Voll
so
gut.
ungefähr, damit ich zumindest weiß, was passiert bei mir quasi auf dem Konto und was kann
Ja.
ich mit dem, oder was kann ich überhaupt tun, wie viel Geld steht mir zur Verfügung, genau.
Wie hast du das dann im Laufe der Schenkung gemacht? Also ich habe jetzt halt, sorry, wenn ich zu weit gehe, da kannst du mich ja jederzeit unterbrechen, ne? Aber ich habe noch nie mit jemandem quasi gesprochen, der eine größere Schenkung quasi bekommen hat. Wie ist das dann im Alltag? Also hattest du das Geld wirklich, also ein Teil hast du davon investiert und ein Teil auf dem Tagesgeldkonto, dann hast du eben gesagt, gell?
Genau.
Hat das dein monatliches Budget irgendwie verändert? Also hattest du dadurch das Gefühl, so, okay, ich gebe jetzt mehr aus oder hast du immer noch quasi nur von deinem Gehalt gelebt?
Ja, also ich habe nur von meinem Gehalt gelebt, zu dem Zeitpunkt auch, weil da waren wir auch verheiratet noch. Und für mich war zu der Zeit so, okay, ich fasse dieses Geld in keinster Weise an, also im Sinne von, dass ich da irgendwas für mich halt von rausnehme, weil da war das auch noch so, okay, jetzt nicht so im Sinne von, okay, jetzt innerhalb der nächsten Zeit, so innerhalb von, weiß ich nicht, dem nächsten Jahr oder zwei oder so, aber schon, wir haben halt überlegt, Eigentum zu kaufen. Und deswegen dachte ich, gut, das ist dann halt unser Startkapital für Hauskauf oder so. Und dann kam aber kurze Zeit danach die Trennung und dann auch später die Scheidung. Und ich habe für mich halt verstanden, gut, ich möchte irgendwann Eigentum besitzen, aber das ist jetzt für mich nicht so im Fokus, wie ich halt vorher gedacht habe. Und dann kamen halt andere Sachen, also jetzt nicht so sehr das, also finanzielle Schwierigkeiten nicht, da hatte ich, also mein Gehalt reicht auf jeden Fall für meinen Alltag und meine Ausgaben und so, aber da waren halt schon so Sachen, dass, also ich hatte meine BAföG-Rate immer und dann kommt ja auch so ein Update zwischendurch und dann habe ich gesehen, okay, wenn ich jetzt die Gesamtsumme quasi tilge, dann kriege ich noch einen Nachlass und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und ja, da habe ich mich tatsächlich schwer mitgetan, weil ich so sehr diesen Gedanken hatte von, ich fasse dieses Geld nicht an. Und dann habe ich ja gedacht, na gut, die Alternative, jetzt noch 3, 4 Jahre sozusagen jeden Monat das abzahlen und so, ich weiß gerade nicht mehr wie viel, aber wenn ich das auf einen Batzen zurückzahle, dann spare ich mir noch Geld. Ich habe das Geld, ich werde ja auch noch mehr Geld verdienen, ich kann das dann wieder zurücklegen sozusagen. Ich tilge das jetzt einfach. Und dann kamen aber schon so ein paar Momente, wo ich dachte, ja gut, ich war jetzt jahrelang so und auch durch Corona, man hat ja nicht so viel, oder ich zumindest habe in der Zeit halt auch deutlich weniger Geld ausgegeben, weil man ja nicht ausgegangen ist und so. Und dann hatte ich noch eine Fuß-OP gehabt und habe halt wirklich viel, also viel Zeit nichts machen können sozusagen. Und deswegen war dann auch so, wo ich dachte, ich gönne mir jetzt mit einer Freundin einen richtig geilen Urlaub. Ich werde dann nachher noch Geld verdienen. Also ich habe dann schon so ein paar Sachen habe ich mir dann doch genommen von dem Geld. Also da war ich so, einerseits habe ich mir gedacht, ja, das Geld kommt ja noch, ich arbeite ja. Und gleichzeitig war aber ein bisschen so, ah ja, jetzt hast du dich an deinen eigenen Vorsatz nicht gehalten. Also das war so ein Zwischending, sage ich mal so. Aber ich bereue es im Nachhinein nicht. Also dass ich das
Sehr
BAföG
gut.
zurückgezahlt habe, sowieso nicht. Und der Urlaub war auch schön und die paar anderen Sachen haben sich auch gelohnt, genau.
Auch voll gut. Wie war das mit der Schenkung nach der Scheidung? Also hattet ihr einen Ehevertrag oder?
Also wir hatten keinen Ehevertrag und bei Schenkungen ist das so tatsächlich, dass da hat der Ehegatte dann auch überhaupt nichts mit am Hut. Also
Okay, sehr gut.
es kommt auf die Schenkung an, aber dadurch, dass das Schenkung ersten Grades war, so von Elternteil zu Kind, ist das tatsächlich wirklich nur die Verbindung zwischen Elternteil und Kind. Punkt. Da hat sonst niemand
Ja,
mit am
gut.
Hut.
War
Genau.
kurz schon so ein bisschen so, oh, scheiße, aber puh,
Ja,
Gott
man muss
sei
auch dazu
Dank.
sagen, also generell, was Finanzen angeht, wir hatten auch vor der Schenkung jetzt nicht so viel, aber trotzdem auch gemeinsame Ersparnisse und da waren wir auch, also generell, es war eine angenehme Situation, sage ich mal, verhältnismäßig natürlich so, ne? Aber dann stand halt von Anfang an fest, dass wir gesagt haben, okay, wir begleichen die Scheidungskosten von dem gemeinsamen Geld und das, was danach übrig bleibt, das splitten wir fair auf. Und so haben wir das dann auch gemacht. Also mein Ex-Mann hätte auch überhaupt keine Ansprüche erhoben auf die Schenkung, weil das war für mich von meinem Vater. Genau.
Oh, das ist doch sehr angenehm, weil da hat man ja auch schon ganz andere Stories einfach gehört, ne?
Ja.
Wenn Paare sich trennen, dass dann manchmal irgendwie so um Kleinscheiß plötzlich irgendwie ganz großer Streit erhoben wird.
Ja, und generell Geld, also beim Geld hört es in vielen Familien ja dann doch meistens auf, auch wenn das sonst sehr harmonisch ist und auf einmal, wenn es um eine größere Summe geht, dann bricht die Hölle los. Das ist ja bei vielen
Ja,
gerade
auf
so.
jeden Fall. Ich hatte ja leider, also ich war zum Glück nie verheiratet, aber mein zweiter Ex-Freund, mit dem ich sehr lange zusammen war auch, also wir waren knapp 7 Jahre zusammen, wir haben uns auch, also die Trennung an sich war erstmal am Anfang Friede, Freude, Eierkuchen, aber als es um das Finanzielle ging, da ist auch so ein Rosenkrieg draus geartet. Also das war auch gar nicht schön. Jetzt im Nachhinein würde ich auch noch mal ein paar Dinge anders machen oder anders kommunizieren, ne? Ich habe sehr viel finanziell auch aus dieser Beziehung gelernt, ne? Aber da war halt auch ein ganz großes Thema, weil ich war ja zu dem Zeitpunkt, ich war schon fertig mit dem Studium, mit meiner Ausbildung. Ich habe in der Steuerberatung, also ich habe ja als Steuerjuristin damals gearbeitet. Ich habe einfach sehr gut verdient. Und ich habe natürlich auf meinen Namen mit meinem Geld auch dementsprechend investiert. Und nach der Trennung wollte er dann tatsächlich Ansprüche erheben auf dieses Geld und hat dann halt gesagt, naja, Franzi, du hast das ja für uns beide investiert und für unsere Zukunft. Und ich war nur so, hallo, das ist für meine Rente, sowas geht denn ab? Und dann wollte er da irgendwie erstmal die Hälfte von haben. Danach hieß es, okay, dann wenigstens 5000 Euro. Und ich fand halt so diese ganze Geschichte so kackendreist, dass er halt keinen einzigen Cent von mir bekommen hat, ne? Weil ich einfach so wütend war in dem Moment, ne? Und im Nachhinein denke ich mir so, ich würde es nochmal anders kommunizieren, aber trotzdem, es war mein Geld, ich habe das verdient, ne? Es war mein Depot, alles auf meinen Namen. Oh, und das halt in einer normalen Beziehung, ne? So ohne verheiratet sein, ohne gar nichts. Und wir waren zu dem Zeitpunkt, wie alt waren wir? 24 oder 25, irgendwie sowas, ne? Dass man sich in dem Alter dann schon so krass um das Geld streiten kann, ne? Oh, unschön, ganz unschön.
Glaube ich, das klingt echt anstrengend auch.
Ja, also voll gut, dass es bei euch so gut alles geklappt hat einfach und da einfach alles auseinandergegangen ist. Aber wenn du jetzt schon ein kleines Vermögen quasi hast, würde ich sagen, die nächste Ehe mit Ehevertrag.
Ja, definitiv.
Ansonsten ist es, glaube ich, ein bisschen ärgerlich, wenn es dann doch nicht klappen sollte. Ne? Ich meine, falls der Ehevertrag niemals zum Zuge kommt, ist ja alles gut, ne? Aber wenn er dann doch eingesetzt werden muss, ist man, glaube ich, froh, dass man doch einen hatte dann im Nachhinein. Ja, also das ist schon, glaube ich, ganz sinnvoll. Okay, dann machen wir mal weiter. Das bedeutet, du hast jetzt quasi die Scheidung hinter dir, du hast deine BAföG-Schulden zurückbezahlt und so weiter und so fort. Kam irgendwann mal, also wann kam dieser Moment, dass du gesagt hast, okay, jetzt möchte ich das selber machen und ich möchte das alles verstehen? War das irgendwie, gab es da so einen krassen Aha-Moment oder hast du einfach nur gescrollt und mich bei Insta gefunden oder sowas?
Also es war jetzt nicht irgendwie so ein besonderer Moment oder es gab keinen Trigger oder sowas, aber
Ja.
grundsätzlich hatte ich einfach das Bedürfnis zu verstehen, wie das funktioniert. Also ich habe auch mein zweites Nebenfach im Studium war BWL. Gut, da saßen wir als Nebenfächler mit Hauptfächlern zusammen und das war für mich immer so ein ja, aber so, ich sag mal, so ein Basiswissen irgendwie hatte ich schon und ich habe mich manchmal auch über mich selber halt geärgert, so warum verstehe ich das denn nicht? Oder auch anders gesagt, ich hätte ja auch schon früher damit anfangen können und hätte vorher auch mehr
Ja.
machen können. Und deswegen habe ich mich auch ein bisschen so oder ein bisschen sehr halt über mich geärgert, weil ich dachte, ja, das ist halt ein wichtiges Thema. Man bekommt es halt nicht so wirklich in der Schule vermittelt oder so. Und ich in meinem Freundeskreis, da war auch niemand, der irgendwie investiert hätte. Und ich komme auch aus einer Einwandererfamilie. Meine Eltern waren auch froh sozusagen, ja, wenn das Geld am Ende des Monats gereicht hat und man mal in Urlaub fahren konnte und sowas.
Ja, kenne
Deswegen,
ich.
Geld war jetzt nicht unbedingt negativ behaftet, das möchte ich nicht sagen, aber es ist mehr so dieses, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber es war schon eher so dieses Scarcity-Mindset,
Ja.
dass man nicht genug hat irgendwie so oder ja, Geld jetzt nicht unbedingt was Teuflisches ist, aber das ist halt, ja, man hat mir nicht beigebracht, so, hey, setz dich damit irgendwie auf andere Art und Weise auseinander. Und für mich
Ja.
war auf der einen Seite so klar, dass dieses Mindset halt auch nicht gut ist und auf der anderen Seite so, ich möchte das verstehen, weil das sind Mechanismen, die halt alle betreffen.
Ja.
Und dann hatte ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube doch, ich glaube, ich habe dich bei Instagram gesehen, aber kann sein, dass ich das auch irgendwo, aber nee, ich meine, es war Insta. Und dann war gerade auch so die Black Week-Zeit und so. Und da habe ich gesagt, das ist
Ah.
jetzt mein Zeichen. Ich kaufe jetzt den ETF, weil ich auch wusste,
Sehr
ich
gut.
investiere in ETFs und kapiere ja noch nicht mal, was da sozusagen passiert. Und jetzt will ich es verstehen. So. Und dann konnte ich mich aber auch nicht sofort damit beschäftigen letztes Jahr, sondern das kam erst so ab Anfang diesen Jahres und dann, genau, war ich mehr
Ja,
im Thema.
sehr gut. Hat sich bei dir denn jetzt irgendwas geändert, seitdem du jetzt ja den Kurs absolviert hast? Machst du jetzt irgendwas anders oder ist alles so geblieben und du weißt jetzt einfach nur, okay, es war richtig?
Nee, also ich habe jetzt schon ziemlich viel, oder besser gesagt, ich bin gerade dabei, das alles auch so ein bisschen anzupassen. Also ich habe dann festgestellt, unter anderem, dass das, was in meinem MLP-Depot drin ist, gar nicht wirklich diese passiv verwalteten ETFs sind, oder nur zum Teil. Dass halt auch super viel in Staatsanleihen drin ist, auch bei dem Scalable-Depot, und habe für mich, also durch den ETF-Fahrplan ja überhaupt angefangen, mich damit zu beschäftigen, okay, die Mechanismen verstehen ist eine Sache, aber wie stehe ich denn eigentlich dazu? Also was sich bei mir zum
Ja.
Beispiel verändert hat, war, dass ich jetzt Ich würde nicht sagen, ich bin jetzt der risikofreudigste Mensch geworden dadurch, aber eben dadurch, dass ich angefangen habe, das besser zu verstehen, bin ich auch risikofreudiger geworden. So, ich bin jetzt nicht mehr diejenige, die sagt, oh nee, das liegt alles schön im Sparstrumpf unter der Matratze und passt schon so, sondern ich möchte ja halt auch einfach wirklich investieren und natürlich ist das dann mit einem größeren Risiko verbunden. Man kann nicht alles in einem haben, so, und das lernt man ja auch bei dir im Fahrplan. Genau, und dadurch habe ich halt verstanden, ich möchte anders investieren. Ich bin noch dabei, mich damit zu beschäftigen, so, okay, gibt es bestimmte Branchen, in die ich zum Beispiel mehr investieren wollen würde? Also das bin ich gerade dabei, so ein bisschen rauszufinden. Und ich habe tatsächlich, also mein MLP-Depot habe ich jetzt komplett verkauft, weil ich mir, also ich muss auch dazu sagen, dass ich mich mit meinem Berater, also ich habe da diese jährlichen Beratungsgespräche und sowas, aber ich glaube, das war auch erst im Mai oder Juni, dass ich mich wieder mit ihm getroffen habe. Und dann hatte ich das zum Beispiel angesprochen, ja, ich sehe, hier sind Staatsanleihen drin und sowas. Und dann wollte ich halt eigentlich sagen, ja, ich möchte das halt nicht. Und dann hat er mich aber voll überredet und dann so, ja, guck mal, das läuft doch so gut und bla bla bla. Und dann habe ich mir in dem Moment aber auch gesagt, okay, ich diskutiere nicht mit dir. Ich treffe einfach meine Entscheidungen hinterher selber so. Also jetzt nicht, dass ich mich nicht ernst genommen gefühlt hätte, gar nicht eigentlich, aber dann habe ich mir schon gedacht, nee, komm, ist schön, dass es dich gibt, aber ich bin hier deine Kundin und ich entscheide halt, was ich damit mache. Und dann habe ich mir das halt einfach alles näher angesehen und habe für mich festgestellt, nee, das ist es nicht und habe es einfach komplett verkauft. Und das Geld, da habe ich zum Teil tatsächlich jetzt auch in Aktien investiert, nachdem ich auch mit meinem Chef mal über das Thema gesprochen habe. Ich weiß überhaupt nicht so richtig, wie das halt kam, aber dann hat er so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und dadurch, dass ich ja auch seine Assistenz bin, jetzt nicht, dass ich vollen Einblick in seine Konten hätte, das nicht, aber so das eine oder andere habe ich halt auch gesehen und irgendwie kamen wir dann halt ins Gespräch und dann meinte er so, ja, er findet dies, das und jenes. Teile ich nicht alles, aber bei den Dingen, wo ich mit ihm einer Meinung war, dachte ich, ja, und dann habe ich auch ein paar Aktien gekauft und das war für mich so ein, ich fühle mich hier gerade wie so ein Baby-Investor. Das war ein bisschen scary, aber gleichzeitig auch ein richtig gutes Gefühl, weil ich dachte, ja, vor genau einem Jahr wäre ich nicht an diesem Punkt gewesen. Da hätte mich das, ich wäre in Schweiß ausgebrochen und hätte Panikanfälle gekriegt und hätte gesagt, Aktien, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. So, also da bin ich auf jeden Fall schon einen ganzen Step weiter. Und das Scalable Depot, das räume ich gerade ein bisschen auf. Auch gesehen habe, also ich möchte zum Beispiel nicht oder nur wenig in den asiatischen Markt investieren. Und da ist halt relativ viel auch in dem Asia-Pacific-Bereich. Und das habe ich erstmal verkauft sozusagen. Oder bei anderen gucke ich halt noch genau, wie ich dazu stehe. Aber dadurch, dass ich jetzt auch die Summe aus dem MLP-Depot habe, überlege ich halt auch gerade, wo investiere ich das rein und wie passe ich jetzt meine Sparpläne an. Also das weiß ich jetzt noch nicht so genau, da bin ich jetzt mittendrin, genau.
Aber wie gut einfach, dass du diese Entscheidungen dann jetzt auch so
Ja.
einfach in Ruhe treffen kannst, ne? Dass du auch sagst, ey, ich habe die Ruhe weg, ne? So, ich verstehe das jetzt alles, ich verstehe mein Risikoprofil, ne? Ich verstehe die Strategien dahinter und ich kann mir jetzt ganz in Ruhe meinen eigenen Plan machen und kann mich auf mich selber und mein Wissen auch verlassen, ne? Statt einfach das zu machen, was irgendein Berater oder eine Beraterin sagt oder halt der Depotanbieter, der dann einfach irgendwas dir erstellt quasi. Das
Richtig.
klingt sehr motivierend und beruhigend gleichzeitig.
Ja, also es ist manchmal sind da trotzdem so Momente so, ah, soll ich das wirklich oder ist das die richtige Entscheidung oder nicht? Und manchmal muss man einfach eine Entscheidung treffen.
Ja, ich kenne das auch noch von damals tatsächlich, als ich so das erste Mal an meiner Strategie rumgefrickelt habe, ne? Und ich habe die am Anfang, glaube ich, noch 20 Mal über Bord geworfen, ne? Und dann doch dies und dann doch jenes und bla bla bla. Ich habe ganz am Anfang, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, so den Weltmarkt abzubilden, ne? Und es gibt eine Möglichkeit, da bastelst du den Weltmarkt quasi mit ganz vielen verschiedenen ETFs selber zusammen. Und ganz am Anfang habe ich gedacht, das wäre eine super grandiose Lösung für mich, weil dann kann ich ja alles genauso gewichten, wie ich möchte. Und ich hatte letztendlich, glaube ich, irgendwie 15 ETFs oder sowas bei mir im Depot. Und als ich dann das erste Mal gedacht habe, so nach einem Jahr, ne, dann liefen die erstmal per Sparplan. Und dann habe ich mich mit dem Thema Rebalancing auseinandergesetzt, ne? Und dann habe ich gedacht, oh Scheiße, 15 ETFs. Okay, nochmal neu, alles auf Reset, alles verkauft, ne? So Panik, ganz große Panik. Ne? Also manche ETFs davon sind tatsächlich bei mir bis heute noch im Depot, ne? Und liegen da jetzt einfach rum, ne? Die passen jetzt dann heutzutage nicht mehr zu meiner Strategie, aber mein Gott, ne? Dann liegen sie halt da rum, sind jetzt per se keine schlechten ETFs oder sowas, ne? Deswegen habe ich sie jetzt liegen lassen, aber ich kenne das, dass man dann an der Strategie dann irgendwie doch noch mal rumfrickelt und dann doch noch mal überlegt und hin und her. Jetzt die Strategie, die ich jetzt fahre mit meinem Weltportfolio, ich glaube, die habe ich jetzt schon seit 5, 6 Jahren oder sowas, genauso wie sie läuft, oder 6, 7 Jahre sogar schon, ne? Und seitdem läuft es einfach nur noch, ne? Also seitdem habe ich zum Glück an nichts mehr rumgefrickelt, ne? Die Zeiten sind bei mir zum Glück vorbei. Aber ich kann es sehr,
Freue
sehr
mich
gut
darauf, wenn ich an dem
nachvollziehen.
Punkt bin, dass ich wirklich nur noch sage, ja, das ist im Hintergrund. Das ist, also ich habe auch jetzt ein ruhiges Grundgefühl, so auf jeden Fall, aber es ist halt gerade noch der Punkt, ohne das jetzt irgendwie negativ klingen lassen zu wollen, aber es kostet gerade noch Arbeit, aber es macht auch gleich, also ich gucke auch gerne, bringst du ja uns im ETF-Plan bei, ja, man soll ja nicht ständig gucken, oh, wie entwickeln sich da gerade die Kurven und sowas, aber jetzt gerade ist das noch in diesem Learning Process, macht das halt voll Spaß, da jede Woche so reinzugucken, so, vor allem, weil sich das ja gerade auch in einer generell guten Phase befindet, dann ist das auch besonders schön, so reinzuschauen. Aber ich freue mich trotzdem darauf, wenn ich weiß, es läuft, meine Sparpläne sind eingerichtet und ich brauche mich damit nicht mehr zu beschäftigen, außer mal ab und an reinzugucken und vielleicht in ein paar Jahren denke ich dann, ah, ich würde da gerne rein investieren, dann kann man das ja immer noch ändern, aber ich freue mich trotzdem auf den Moment, wo ich weiß, es ist settled und im Hintergrund tröpfelt das einfach alles vor sich hin.
Boah, ja, das glaube ich. Ich meine, du bist jetzt natürlich auch noch mal in einer Sondersituation, sage ich mal, ne, weil die allermeisten meiner Kundinnen starten halt irgendwo bei plus minus null, sage ich mal, was Vermögen angeht, ne. Das bedeutet, die überlegen sich eine Strategie für einen ETF-Sparplan oder für zwei ETF-Sparpläne und die starten teilweise mit Summen von 50 Euro oder 100 Euro, ne, wenn eine Kundin gut verdient, dann auch schon mal 5, 6, 7, 800 Euro, ne, aber relativ wenige, so prozentual gesehen, starten tatsächlich auch mit einem kleineren Vermögen direkt in die ganze Geschichte. Und ich glaube, das ist nochmal, vor allem, wenn man das so jahrelang gehortet hat, nochmal was ganz anderes, das dann so diese großen Summen plötzlich umzuverteilen und zu sagen, okay, jetzt sind es halt nicht auf einen Schlag, weiß ich nicht, 500 Euro, sondern zum Beispiel 5000 Euro. Ne? Und das sind dann halt plötzlich so. Ja, einfach, das sind einfach andere Dimensionen, die man dann loslässt und man gewöhnt sich ja auch an das Geld auf dem Kontostand, ne, und das dann abzugeben. Ich kenne das. Es ist
Ja, aber das
dann.
war für mich auch, also allein als ich die Schenkungssumme sozusagen dann auf dem Konto gesehen habe, das war für mich so, wow, ich war da an einem Punkt, wo ich halt nie gedacht hätte, dass ich überhaupt so viel Geld auf einmal irgendwo in irgendeiner Form liegen haben würde. Also es war gleichzeitig schön, aber zugleich dann trotzdem so, ja Mist, was mache ich denn jetzt sozusagen, weil wirklich keine Ahnung davon gehabt und jetzt bin ich natürlich schon an einem ganz anderen Punkt und es ist immer noch so, wenn man sieht, ja okay, da ist jetzt Geld abgegangen und so, das ist trotzdem noch so ein bisschen au, aber gleichzeitig mache ich ja was damit und lasse es für mich arbeiten und weil, also dadurch, dass ich weiß, wie es für mich arbeitet und dass ich dem Geld sozusagen sage, du gehst jetzt dahin, weil ich das und das entschieden habe, das ist nochmal ein ganz anderes Ding.
Oh, das klingt richtig schön.
Ja,
Das klingt richtig, richtig gut. Hast du dann jetzt quasi wahrscheinlich von dem Vermögen noch ein bisschen immer noch auf dem Tagesgeldkonto, oder? Hat sich
ja,
jetzt so
ja.
angehört. Also noch nicht alles wegverteilt
Nee,
irgendwie.
es ist noch nicht alles wegverteilt. Ich überlege tatsächlich, ob ich noch ein, wie heißt das, Festgeldkonto noch machen soll, zusätzlich, einfach damit es ein bisschen breiter diversifiziert ist, auch mit, weil ich ja schon vorhin gesagt habe, ich bin jetzt auf jeden Fall risikofreudiger als vorher, aber so ein bisschen Vorsicht ist bei mir halt immer noch da. Ich weiß aber, also mich da noch nicht entschieden, ob ich das einfach auf dem Tagesgeld lasse, weil gut, Notgroschen und sowas ist aufgebaut, aber wenn man mal doch eine Anschaffung braucht oder möchte oder wie auch immer, habe ich halt einen Teil noch da drauf gelassen und überlege gerade, ob ich das jetzt nicht nochmal splitte und für ein paar Jahre dann nochmal auf ein Festgeld
Ja.
lege und dann nochmal schaue, genau, aber sonst ist das bei mir überwiegend verteilt und ein Teil halt zur freien Verfügung, den ich sehr bemüht bin, nicht anzufassen. Außer zum Investieren.
Manchmal muss man sich auch ein bisschen was gönnen, aber ich kenne das, dass man
Ja.
das dann an den Punkt muss man auch erstmal kommen, ne? Und dann möchte man das aber auch für was Cooles, finde ich, ausgeben, ne? Weil das Geld einfach so links und rechts zum Fenster rauszuwerfen, das ist halt, das bringt niemandem was, nur so die 20. Hose, wie sie jetzt im Schrank hängen zu haben, ne? So
Genau.
braucht kein Mensch einfach, ne? Aber dann halt irgendwie mal einen schönen Urlaub, ne? Oder keine Ahnung, der neue Esszimmertisch, den man sich dann doch noch mal kaufen möchte oder so. Ich bin
Ja.
jetzt gerade tatsächlich nach einem Esszimmertisch am gucken und verdammt, sind die teuer.
Boah.
Das nervt mich so sehr. Ich habe eigentlich gedacht, Tische, ach ja, da finde ich bestimmt irgendeinen günstigen, was weiß ich was, aber die günstigen sind alle so hässlich, da komme ich gar nicht drauf klar.
Problem kenne ich, ja. Das ist so ein bisschen so, hab ich wirklich so einen exklusiven Geschmack? Es kann doch eigentlich nicht sein.
Es ist grauenhaft, weil vor allem so, ich will jetzt auch nichts total Extravagantes, ne, weil ich habe halt so an, meine ganze Wohnung ist halt aus so einem, also ich habe ganz alte Holzdielen bei mir in der kompletten Wohnung verlegt, ne, die sind ist schon, weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnte alt, sehen aber wirklich wunderschön aus und die sind in so einem ganz hellen, wie so ein Honigton ist das, ne, das sieht wirklich fantastisch aus. Und dann habe ich mir überlegt, dass man da als Kontrast eigentlich ganz geil so eine dunkle Holzplatte als Esstisch nehmen könnte mit schwarzen Beinen. So, und das war's, ne? Und ich dachte einfach so schwarze Metallbeine und dann halt so eine Tischplatte drauf, die halt auch wirklich nach Holz aussieht. Also auch so diese Umrandungen hat, so dass man wirklich sieht, okay, das ist Holz, ne? Das hat Struktur, das hat Leben, weil das würde einfach zur Wohnung passen, ne? Ja, Pustekuchen. Also die Tische kosten gefühlt alle mindestens 800, 900 Euro, 1.000 Euro, teilweise noch teurer. Nun habe ich auch nur gedacht, so ja, Ich hatte im Kopf so 400, vielleicht 500, ne, und kannst du knicken. Ich war richtig deprimiert, aber sowas gönnt man sich dann doch mal gerne von seinem Geld. Ne?
Ah,
Das,
da hat
dafür
man
geht
ja
man
auch was von.
arbeiten. Ja, in der Zeit habe ich keinen Esstisch, deswegen bräuchte ich
Oh.
eigentlich ein. Ich
Oh.
esse im Moment
Ja, und
immer
für die
auf dem Sofa.
eigenen. Oh. Ja, für die eigenen vier Wände, gut, das sieht jeder anders, aber ich finde es schon, da wo du zu Hause bist, das sollte es einem auch wert sein, sozusagen sich wohlzufühlen. So natürlich in
Voll.
jeweils machbaren Rahmen. Und ich weiß jetzt
Ja.
nicht, ob ich unbedingt 1.000 Euro für einen Tisch ausgeben wollen würde. Das
Ich
tut schon
hadere noch mit
weh.
mir.
Ja, glaube ich.
Ich denke die ganze Zeit, vielleicht wünsche ich mir einfach ein bisschen Geld noch zu Weihnachten von Mama und Papa und was weiß ich was, ne? Und dann
Ja.
können die so ein bisschen mit dazugeben und dann kostet er ja dann kostet er ja nicht mehr so viel, weißt du? Dann hat er quasi einen Weihnachtsrabatt. Ein bisschen so umgehen, aber ach, ich weiß nicht, ja, wahrscheinlich werde ich noch bis Weihnachten warten. Meinem Freund wird das gar nicht gefallen, dass ich jetzt noch so lange warten werde mit einem scheiß Esstisch, aber mir
Aber
ist es
gefühlt ist ja gar
egal.
nicht mehr so lang bis Weihnachten.
Oh Gott, ja,
Es steht
stimmt.
ja auch schon überall Spekulatius und so, ne?
Oh, ich habe schon das erste Spekulatius wieder gegessen.
Also.
Okay, an der Stelle muss ich jetzt einmal ganz kurz Werbung machen. Es ist natürlich unbezahlte Werbung. Leider, ich wünschte, die würden mich sponsoren. Aber es gibt beim Kaufland von der Eigenmarke von Kaufland, ich glaube, die heißt irgendwie K oder sowas oder K, was weiß ich was. Und die haben eine Spekulatius-Creme. Das steht so ganz normal beim Aufstrich und sowas, so wo Nutella und sowas steht. Und die haben eine Crunchy-Spekulatius-Creme. Oh, scheiß die Wand an, da könnte ich mich reinsetzen. Wirklich. Also manchmal, ich löffel das einfach abends vorm Fernseher und dann wundere ich mich, warum
Geil.
ich 4 Kilo zugenommen habe. Aber es ist so lecker. Wirklich, ganz, ganz große Kaufempfehlung an der Stelle. Saugeil. Also wer Spekulatius mag, der wird das Zeug lieben, ohne Scheiß. Mega, okay, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, von
Macht
Tischen
nichts.
zu Weihnachten und Spekulatiuscreme. Werbung Ende. okay, das heißt, um das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, kurz und knapp in einem Wort, du hast für dich eine Strategie gefunden, die für dich gerade funktioniert, die du zwar noch am Ausbauen bist, aber du weißt, wo es lang geht.
Genau. Richtig.
Sehr cool. Perfekt. Dann würde ich einmal so ein bisschen quasi einen kleinen Turn nehmen und dann einfach mal ganz frech und direkt herausfragen, wie hat denn dir der ETF-Fahrplan bei dieser ganzen Geschichte geholfen? Ne? Weil du hast ja gesagt, dass du letztes Jahr im November den ETF-Fahrplan gekauft hast, als Black Friday war. Und
Genau.
da hatten wir bei Finanzen mit Franzi natürlich auch ein kleines Angebot in petto für, ich glaube, 2 Tage oder sowas war das, ne? Wie hat es dir dabei geholfen, dich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen?
Also mich überhaupt in dem Thema einzuordnen sozusagen, das war der erste Schritt. Also ja, ich hatte schon vorher was von ETFs gehört sozusagen. Also das Konzept als solches existierte in meinem Kopf, aber was genau dahinter steht, was es für Anlagestrategien gibt, dass es verschiedene gibt, war mir auch klar. Aber was für welche überhaupt? Und dann noch für Themen mit drin sind, wie zum Beispiel, was du eben angesprochen hattest, das Rebalancing und so. Das war für mich alles Neuland, also mich überhaupt drumherum zurechtzufinden, also so Budgetplanung und sowas, das war für mich persönlich halt kein Thema, aber es hat trotzdem mir auch gut getan, das nochmal zu sehen, weil ich habe mich dann trotzdem nochmal auch damit neu beschäftigt, auch wenn ich, sage ich mal, da jetzt nichts wirklich angepasst habe oder anpassen musste oder beziehungsweise mir schon klar war, was geht ab, wie viel kommt rein und so. Aber trotzdem, das ist, glaube ich, etwas, das schadet nie. Und du hast ja, bringst ja auch in den Plan bei, dann setzt man sich einmal im Jahr irgendwie fix hin und guckt sich nochmal an, ob sich die Situation verändert hat oder wie auch immer, ob man andere Ansichten hat und so. Aber so, du führst einen da so gut Step für Step sozusagen durch und holst halt jeden ab. Egal, ob jetzt jemand wie ich in so einer Luxussituation sozusagen ist, dass halt schon ein gewisses Vermögen da ist oder halt jemand, der wirklich völlig neu da drin ist. Und vor allen Dingen, dadurch nimmst du einem halt auch die Angst. Also mir zumindest hast du sie sehr genommen, weil ich halt vorher dachte, oh mein Gott, okay, ja, ich will das verstehen, aber wo fange ich an und wie kann ich das überhaupt machen mit einem gewissen Vertrauen da drin? Weil natürlich die Banken und so weiter, die haben auch alle ihre Berater, aber die haben, ja, nur dein Bestes im Sinn, nämlich dein Geld, ja, was sie, ja, woran sie ja auch verdienen, ne, also ist ja auch alles liegt in der Natur der Sache, ist überhaupt nicht böse gemeint, aber da habe ich halt auch nicht genug Vertrauen, so, und auch da ist noch ein Thema, will ich jetzt auch überhaupt nicht so sehr in diese ganze Gender-Sache rein und sowas, aber als Frau, finde ich, wird man dann doch oft noch mal bevormundet und dann kommt ziemlich viel Mansplaining noch mit dazu. Und es ist, also das betrifft mich zwar jetzt nicht, aber es ist halt nun mal so, dass man als Frau jetzt eher benachteiligt ist, weil man dann diejenige ist, die halt doch zu Hause bleibt mit den Kindern oder was weiß ich. Also es ist schon, es braucht noch mal einen anderen Ansatz, glaube ich. Und von Frauen für Frauen ist noch mal eine ganz andere Sache, als wenn man jetzt mit irgendwem, ja, irgendeinem Berater Fuzzi, sage ich jetzt mal böse. Deswegen, ich habe super viel gelernt, also halt auch die Sachen, wo ich schon selber sozusagen drin war mit der Budgetplanung zum Beispiel, nochmal da einen Blick drauf zu bekommen, denn überhaupt einen Überblick darüber, was sind ETFs, wie finde ich heraus, welche Strategie zu mir passt, wie finde ich den richtigen ETF, wie gehe ich da dran, welche Banken gibt es und so weiter und so fort. Das war zwar viel Info, deswegen hat es bei mir auch ein bisschen länger gedauert, sage ich mal, um das halt zu verarbeiten und für mich nochmal zu gucken, okay, ich setze mich jetzt dran und ich mache das jetzt einfach. Und den Schritt muss man auch gehen. Manchmal muss man sich selber ein bisschen in den Hintern treten. Aber du gibst einem sozusagen die Agency, um das überhaupt machen zu können. Also du gibst einem das Gefühl so, ich habe jetzt meinen Werkzeugkasten sozusagen und jetzt mache ich mich ans Werk.
Oh, das hast du voll schön gesagt. Den Vergleich hatte ich tatsächlich noch nie im Kopf, aber ich glaube, den muss ich mir merken, dass der ETF-Fahrplan Werkzeugkasten für euch ist.
Ja, ist ja auch so.
Mega gut. Hast du dann auch inhaltlich immer alles gut verstanden, ne? Weil ich versuche immer, oder ich, nicht ich versuche es, sondern ich lege sehr viel Wert darauf, immer alles sehr einfach zu erklären, ne? Und viele Vergleiche und bildhafte Darstellungen zu machen. Bist du da überall gut hinterhergekommen, auch so bei den Themen, die du vielleicht noch nicht kanntest?
Ja, total. Also ich finde, du brichst das sehr gut herunter. Und ich hatte zwar, wie gesagt, BWL als Nebenfach, aber bei weitem jetzt nicht genug Kenntnisse, um so die ganze Finanzwelt und sowas zu verstehen. Und da hast du mich auf jeden Fall sehr gut abgeholt auch, ja.
Sehr geil. Gab es irgendwas, was dir besonders gut gefallen hat, wo du sagst, so, boah, das war mein Highlight?
Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ein konkretes Highlight habe. Also ich finde die Live-Sessions super, auch dass die aufgezeichnet werden, weil man kann auch nicht
Ja.
immer dabei sein,
Nee,
so.
um Gottes Willen.
Und ja, ich weiß gar nicht. Also generell auch so die Mischung, sage ich mal, finde ich, macht's sehr gut, weil du hast einige etwas kürzere Videos, aber auch dann wiederum andere, weil das Thema halt auch einfach umfangreicher ist, was dann halt länger geht. Und dass man das einfach in seinem Tempo machen kann, dass man das auch immer wieder vielleicht neu angucken kann, dass
Ja.
zwischendurch neue Videos rauskommen, die ich mir übrigens immer noch angucken muss, aber das finde ich super, dass halt Themen aufgegriffen werden, die auch gerade aktuell sind und so. Also für mich gibt es jetzt nicht eine Sache, sondern wirklich so, ich finde das Gesamtpaket einfach ziemlich geil.
Oh, das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Also einmal kurz und knackig, würdest du den ETF-Fahrplan weiterempfehlen?
Definitiv.
Sehr gut, da geht mein kleines Finanzen mit Franzi Herz auf. Beziehungsweise großes. Ich bin ja sehr groß, also wird mein Herz wahrscheinlich auch groß sein, oder? Ich weiß nicht, sind Herzen
Ja,
proportional
und
zur Körpergröße?
gute Frage. Aber je mehr Kundinnen du hast, je mehr deine Community wächst, desto mehr wächst ja vielleicht auch das Herz.
Ja. Oh Gott, naja, platzt das irgendwann mal. Aber das freut mich sehr, dass das jetzt bei dir alles so gut läuft und dass du happy bist auch mit dem ETF-Fahrplan, happy mit der ganzen Umsetzung und sowas. Das freut mich wirklich unfassbar doll. Das ist wirklich super, super schön. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat wirklich super, mega viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und ich glaube auch, dass die Community gerade, die sich diese Folge anhört, auch sehr viel Mut daraus schöpfen konnte, weil ich finde, du all das so einfach ja sehr mutig einfach gesprochen hast, ne? Das hat einem voll Motivation gemacht. Also wenn ich mich selber mit meinen Finanzen noch nicht beschäftigt hätte, spätestens jetzt würde ich das machen. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und an der Stelle einmal ganz kurze Eigenwerbung. Und zwar haben wir jetzt ein bisschen was über den ETF-Fahrplan gesprochen. Falls ihr sagt, ey, das klingt eigentlich ganz geil und ich will genauso wie Julia endlich investieren in ETFs und will auch endlich an diesen Punkt, dass ich das alles selbstständig entscheiden kann, dann habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens könnt ihr euch auf die Warteliste vom ETF-Fahrplan draufsetzen, ne? Weil der hat jetzt gerade geschlossen. Ihr könnt euch aber auf die Warteliste setzen und da werdet ihr dann direkt informiert, wenn der wieder öffnet und könnt euch euren Platz quasi sichern. Oder Variante Nummer zwei, wenn ihr sagt, ETF-Fahrplan weiß ich noch nicht, aber ich will mich mit dem ganzen ETF-Thema ein bisschen auseinandersetzen, dann könnt ihr euch das E-Book runterladen für 0 Euro. Dafür müsst ihr nur eure E-Mail-Adresse angeben und ja, könnt dann quasi mit dem E-Book einmal starten. Da ist quasi alles Mögliche rund um ETFs und Altersvorsorge von mir zusammengetragen, also auch das ohne Fachchinesisch und sowas. Beide Links findet ihr natürlich in der Caption verlinkt, nee, nicht Caption, in den Shownotes. Caption ist Insta. In den Shownotes kriegt ihr die verlinkt oder ihr geht einfach auf meine Website www.finanzenmitfranzi.de und da findet ihr es einmal unter kostenloses oder halt unter Arbeite mit mir, je nachdem, was ihr von beidem sucht. Und dann würde ich sagen, Julia, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war mir wirklich eine Freude. Und wir beide sehen uns dann ja in der Membership wieder. Und alle anderen würde ich sagen, bis in 2 Wochen zur neuen Podcast-Folge. Tschüss.
Tschüss.